Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Dienstag, den 24. Oktober. Heute mit den folgenden Themen.
Jeder, der sich nicht wehrt und keinen Widerspruch formuliert, der kann als Organspender verwendet werden.
Dies möchte eine umstrittene Volksinitiative erreichen, denn in der Schweiz gibt es zu wenig Menschen, die ihre Organe spenden. Umstritten ist auch die Dakota Access Pipeline in Nordamerika, an welche die Großbanken UBS und Credit Suisse maßgeblich finanziell beteiligt sind. Nicht umstritten ist hingegen, dass ab übermorgen Donnerstag in Bern viel getanzt wird.
Wir versuchen aufzudröseln, wie geht das mit Körper, Geschlecht und dem performativen Element aus der Kunst.
Tanz featuring Wissenschaft in der Dampfzentrale. Am diesjährigen Festival Tanz in Bern liebäugelt die Kunst mit der Forschung. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst kommen wir zu den Nachrichten und die hat Katrin Hiss für uns auf Lager.
In Luxemburg findet zurzeit ein Treffen der EU-SozialministerInnen statt. Gestern haben sie sich auf ein härteres Vorgehen geeinigt beim Kampf gegen Lohndumping. Im Fokus stehen dabei vor allem Arbeitskräfte im Niedriglohnsektor aus Osteuropa, wie zum Beispiel Landwirtschaftshelferinnen und Pfleger. Künftig sollen für ausländische ArbeiterInnen nicht nur die Mindestlöhne des Gastlandes gelten, sondern sie sollen grundsätzlich gleich viel verdienen wie die einheimischen KollegInnen. Der rechtspopulistische Präsident Ungarns, Viktor Orbán, hat gestern in einer Rede Osteuropa zu einer migrantenfreien Zone erklärt. Er sagte in Budapest vor verschiedenen Medien, dass die EU aus Europa einen Mischkontinent machen wolle. Nur noch die Länder Ungarn, Tschechien, Slowakei und Polen würden Widerstand leisten. Die sogenannte Visegrad-Gruppe steht immer wieder in der Kritik, da sie die EU-Quoten für die Aufnahme Geflüchteter ablehnen. Die EU-Kommission hat deswegen ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet gegen Polen, Ungarn und Tschechien. Neben Ungarn und Polen entfremdet sich auch Tschechien immer mehr von humanistisch-liberalen Werten. Am Sonntag fanden im osteuropäischen Land Wahlen statt. Gewinner ist der populistische Milliardär Andrej Babiš, welcher versprach, den Staat wie einen Konzern zu führen. Gestern Montag hat der Präsident Nicaraguas, Daniel Ortega, das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet. Der Vertrag sei die einzige Möglichkeit, den Planeten zu retten, sagte Ortega vor versammelten Medien. Mit einem Beitritt Nicaraguas zu dem Abkommen geraten die Vereinigten Staaten weiter in die Isolation. Sollte Präsident Donald Trump seine Ankündigung eines Rückzugs aus dem Vertrag wahrmachen, wäre die USA nun neben Syrien als einziger Staat nicht Mitglied des Abkommens. Das Pariser Klimaabkommen von 2015 sieht vor, die Erderwärmung in den nächsten Jahrzehnten auf 2 °C zu begrenzen. Vielen Kindern weltweit fehlt die Chance auf Bildung. Zu diesem Schluss kommt der diesjährige Weltbildungsbericht der UN-Organisation UNESCO. Der heute vorgestellte Bericht zeigt, dass rund 250 Milliarden Kinder keine Bildung erhalten. Grund dafür seien unzureichende Bildungssysteme weltweit. Man sei noch weit entfernt von einer Chancengleichheit. Kinder aus armen Familien hätten oft kaum die Möglichkeit, eine solide Bildung zu genießen. Und noch zum Wetter. Mittwoch und Donnerstag morgens jeweils noch Nebel, gegen Mittag dann viel Sonne bei maximal 17 Grad. Ab Freitag dann wieder vermehrt Hochnebel, ab und zu Regen bei Temperaturen um die 13 Grad.
Radl Info.
Schweizweit herrscht bereits seit Jahren ein grosser Organmangel. Gleichzeitig hätten immer mehr potenzielle EmpfängerInnen dringend ein Organ nötig. Darum sollen alle Menschen in der Schweiz künftig potenzielle OrganspenderInnen werden, so die Forderung der frisch lancierten Initiative «Organspende fördern, Leben retten». Ins Leben gerufen hat diese Initiative die Organisation Junior Chamber International. Sollte die Organspendeinitiative durchkommen, müssten sich Leute künftig ausdrücklich dagegen aussprechen, wenn sie ihre Organe nicht spenden wollen. Sie würden also einer automatischen Organspende widersprechen, weshalb man das Modell auch Widerspruchslösung nennt. Diese Widerspruchslösung werfe ethische und medizinische Fragen auf, sagt die Medizinethikerin und Leiterin der Stiftung Dialogethik, Ruth Baumann. Salim Staubli hat nachgefragt.
Zum einen ist natürlich die Frage, inwieweit dadurch wirklich der sogenannte Organmangel auch reduziert werden kann. Es würde sicher zu mehr Organspenden führen. Das ist das eine. Das andere ist einfach die Frage, inwiefern wir in der Schweiz einen solch grundsätzlichen Paradigmenwechsel vollziehen wollen im Hinblick auf den Zugriff auf den Menschen.
Wer seine Organe spenden möchte und wer nicht, das ist nur eine zentrale Frage. Was bei der Diskussion nämlich schnell vergessen geht, ist die Frage, in welchem Stadium des Sterbeprozesses die Organe entnommen werden dürfen. Hier gehen die Meinungen auseinander, denn es gibt grundsätzlich zwei Arten der Organspende. Ist eine Person hirntot, beispielsweise aufgrund eines Verkehrsunfalles, ist sie deswegen noch nicht gestorben. Sie wird meist von Maschinen am Leben gehalten. Allerdings kann sie nicht mehr darüber entscheiden, ob Organe entnommen werden dürfen oder nicht. Anders sieht es aus, wenn eine Person auf der Intensivstation bewusst darüber entscheiden kann. Sobald die Maschinen abgestellt werden, stirbt sie primär an einem Herz-Kreislauf-Versagen. Erst dann tritt der Hirntod ein. Sie sind also im Optimalfall urteilsfähig und werden bewusst darauf vorbereitet, dass ihnen Organe entnommen werden. Derzeit ist es für Ärzte und Ärztinnen noch möglich zu entscheiden, ob sie einer Person Organe entnehmen dürfen oder nicht. Anders sieht es aus, wenn die Widerspruchslösung in Kraft treten sollte. Dann wird es für das medizinische Personal nämlich schwierig zu entscheiden.
Es ist nicht so, dass es heute leicht wäre. Das ist mal das eine. Es sind sehr, sehr schwierige Entscheidungen. Und nachher wird es aus meiner Sicht umso schwieriger, weil ich nämlich mit der Widerspruchslösung gar nicht mehr weiß, ob diese Person das gewollt hätte oder nicht. Das heißt, wir nehmen mit der Widerspruchslösung in Kauf, dass einem Menschen Organe entnommen werden, der das vielleicht gar nicht gewollt hätte.
Die Entscheidungen, die über sterbende Menschen gefällt werden, finden meist im Krankenhaus statt. Auch darüber, ob ihnen Organe entnommen werden dürfen. Andere Institutionen sind jedoch kaum involviert, nicht einmal der Staat selbst, welcher eigentlich dafür zuständig ist, Menschen zu schützen und der dafür schaut, dass geltendes Recht eingehalten wird. Das sei problematisch, findet Medizinethikerin Ruth Baumann.
Also was jetzt bei dieser Widerspruchslösung ja auch ganz zentral ist, das ist, dass wir damit eigentlich einen Grundsatz von unserem Staat, dass ich im Zweifel eben für die Autonomie, für die Freiheit, dass ich meine Integrität geschützt ist von der Geburt bis zum Tod, dass ich mich darauf verlassen kann, dass keine Übergriffe vorgenommen werden, dieser Grundsatz wird völlig umgekehrt. Das heißt, ich muss plötzlich meine Integrität verteidigen. Und damit wird ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel vollzogen. Wir haben jahrelang darum gekämpft, auch bei Dialogethik, und tun das immer noch, dass Menschen wirklich informiert und gut einwilligen können, wenn sie medizinisch behandelt und betreut werden. Und wir haben das auch im Recht ja verankert. Jeder kleinste Eingriff muss der Patient sonst seine Einwilligung geben können. Und gerade dann am Schluss, wenn es um die größtmögliche Körperverletzung geht, dass meine Organe mir entnommen werden, dann soll ich dazu quasi automatisch die Information dazu gegeben haben.
Das ist fragwürdig. Fragwürdig bleibt auch, ob Volk, Parlament und Bundesrat in der Lage sind, über eine solche Initiative urteilen zu können. Darüber muss spätestens debattiert werden, wenn die Initiative zustande gekommen ist. Schlussendlich wird möglicherweise eine Ethikkommission darüber entscheiden müssen, ob die Widerspruchslösung verfassungswidrig ist oder ob sie sich mit geltendem Menschenrecht verträgt.
Also es stellt sich für mich wirklich die Frage, inwiefern die Widerspruchslösung, so wie sie jetzt formuliert ist, nicht im Gegensatz zur bereits bestehenden Verfassung ist, in der die ja auf der Menschenwürde und damit eben auf diesem grundsätzlichen Abwehrrecht des Menschen basiert. Ich finde, das müsste man aber auf jeden Fall sehr, sehr grundsätzlich auch klären, inwieweit das überhaupt vertretbar ist. Aus einem Menschenwürdeverständnis her ist gerade eben diese Instrumentalisierung von urteilsunfähigen Menschen, die zur Spende frei geworden sind, ist höchst fragwürdig.
Das sagt Ruth Baumann. Sie ist Medizinethikerin, Theologin und Leiterin der Stiftung Dialogethik. Weitere Infos rund ums Thema sowie weiterführende Links gibt's wie immer auf unserer Homepage info.rabe.ch.
Rabe Info.
Später in der Sendung werden wir aufs Tanzparkett bitten. Und das tut auch David Bowie. Let's Dance!
Rabe Info.
Monatelang sorgte sie für Schlagzeilen. Diesen Frühling wurde sie fertiggestellt. Ausgehend von der kanadischen Grenze transportiert die Dakota Access Pipeline Erdöl quer durch die USA. Bekanntheit erreichte die milliardenteure Pipeline aufgrund von Protesten der indigenen Bevölkerung, Umweltaktivistinnen und NGOs. Widerstand gegen die Pipeline fand dieses Jahr auch in der Schweiz statt, wobei die Grossbanken UBS und CS an den Pranger gestellt wurden. Beide sind an der Dakota Access Pipeline maßgeblich finanziell beteiligt. Roberto Lopez befasst sich seit längerem mit dieser Thematik und hat mitgeholfen, die Gruppierung Standing with Standing Rock Basel ins Leben zu rufen. Heute Dienstag lanciert diese Gruppierung Proteste in Basel. Anlass dafür ist die internationale Konferenz der Equator Principles, welche gestern in Sao Paulo stattfand. Die Basler Radioschaffende Nicole Giesler hat bei Roberto Lopez nachgefragt, was es mit dieser Konferenz genau auf sich habe.
We are calling for 3 days of action around the world starting October 23rd.
We need all hands on deck.
Whether it's a sit-in, vigil, non-violent direct action.
Die Equator Principles sind ein freiwilliges Regelwerk für Banken und Finanzinstitute. Das sind 92 Banken weltweit, die daran teilnehmen werden. Credit Suisse ist Teil dieses Regelwerks. Und sie werden an dieser Konferenz in Sao Paulo über die Standards des Risikomanagements ihre Investitionen diskutieren. Und bei diesem Regelwerk geht es vor allem, dass wenn Banken Investitionen machen, sie bestimmte Standards erfüllen müssen in Bezug auf Umweltrisiken und auf Sozialrisiken. Aber wie gesagt, das ist ein freiwilliges Regelwerk, auf die sich die Banken nach außen verpflichten. Aber es gibt ganz, ganz wenig oder praktisch keine Sanktionsmaßnahmen, wenn sie sich nicht an dieses Regelwerk halten. Und es gibt mehrere Beispiele. Es ist nicht nur die Dakota Access Pipeline, es sind mehrere Pipelines in den USA und Kanada, die klar zeigen, dass sich Credit Suisse nicht an die eigenen Standards haltet und auch nicht an diese internationalen Übereinkommen.
Du hast verschiedene Erdölpipelines in den USA angesprochen. Wie sind denn Credit Suisse und UBS als jetzt zwei Beispiele dort noch weiter involviert?
Credit Suisse finanziert nicht die Projekte direkt, das sagt sie auch immer wieder, das stimmt auch so, sondern sie finanziert die Firmen, die dahinter stehen. Bei der Dakota Access Pipeline haben sie, wie gesagt, eine zentrale Rolle gespielt. Sie sind auch involviert in Firmen der Keystone XL Pipeline, der Line 3 Pipeline und der Trans Mountain Pipeline. Sie sind auch bei Firmen involviert, die den Teersandabbau in Alberta, Kanada betreiben. Ein unglaublich umweltzerstörendes Unternehmen oder Unterfangen, das in diesen borealen Gegenden dort oben unglaublich große Gebiete einfach vergiftet und zerstört. Und diese Gebiete sind auch in Stammesgebieten von Indigenen. Klar ist, dass Credit Suisse und auch UBS bei all diesen Projekten dabei sind.
Ich möchte trotzdem nochmal zurückkommen auf die Dakota Access Pipeline und nämlich im Hinblick auf einen am 27. Mai veröffentlichten Artikel im Online-Magazin The Intercept. Die durch Whistleblowing ermöglichte Veröffentlichung zeigt auf, wie die Betreiberin der Dakota Access Pipeline eine private Sicherheitsfirma anstellte. Die Dokumente der Firma mit dem Namen Tiger Swan reichen vom September 2016 bis Mai 2017 und zeigen zahlreiche Überwachungs- und Informationsstrategien auf, mittels denen die Proteste zu denunzieren und kriminalisieren versucht wurden. War das eine Überraschung, diese Veröffentlichung?
Es war im Moment ein Schock, so zu erfahren, dass das wirklich passiert. Man hat während den Protesten beobachten können, dass die Sicherheitskräfte sehr massiv auffahren. In dem Sinne ist es keine Überraschung, dass das wirklich dass so etwas im Hintergrund gelaufen ist. Aber es ist schon erschreckend, oder, wenn man das schwarz auf weiß sieht, welche Strategien verfolgt werden, um einen friedlichen Protest massiv zu kriminalisieren, in die Ecke des Terrorismus zu stellen. Diese Tiger Swan, das Tiger Swan Unternehmen hatte keine offizielle Bewilligung, das zu machen vor Ort. Es ist auch rechtsstaatlich höchst fragwürdig, dass ein privates Unternehmen so eng mit öffentlichen Sicherheitskräften zusammenarbeitet, Informationen austauscht, Infrastruktur zur Verfügung stellt, sie berät, ihnen Memos und Infos gibt aus dem Camp. Das wirft natürlich enorm viele rechtsstaatliche Fragen auf und ich hoffe, dass sich daraus auch rechtliche Konsequenzen ergeben.
Ende August erhob die Betreiberin der Dakota Access Pipeline Klage gegen Greenpeace und weitere Organisationen und Privatpersonen und wirft ihnen gezielte Desinformationskampagnen und Unterstützung von Ökoterrorismus vor. Was passiert hier?
Was hier passiert, ist eine Gegenoffensive des betroffenen Unternehmens. Also es scheint eine neue Strategie zu sein, dieser Unternehmen, NGOs und Privatpersonen, die sich wehren, einzuschüchtern. Der andere sehr interessante Aspekt dieser Klage ist, Energy Transfer Partners stützt sich in der Klage ja vor allem auf finanzielle Sachen. Also sie sagen, Greenpeace hätte diesen Protest benutzt, um an Geld zu kommen, um mehr Spenden zu bekommen. Also sie werfen ihnen eigentlich Betrug vor. Und sie sagen auch, dass sie durch diese Proteste massive finanzielle Einbußen hatten und haben. Also sie hätten mehrere hundert Millionen Dollar eingebüßt durch diese Proteste, durch die Verzögerung des Baus der Pipeline und sie hätten im Moment enorme Schwierigkeiten, auf dem Finanzmarkt an Geld zu kommen. Das sind so die großen Vorwürfe. Für mich bedeutet das eigentlich, und das ist das auch das, was die Indigenen sagen, der Protest funktioniert, das Divestment, diese Divestment-Bewegung funktioniert. Also Energy Transfer Partner scheint im Moment enorme Schwierigkeiten zu haben, auf dem Finanzmarkt an Mittel zu kommen. Finanzinstitute weichen zurück vor dieser Firma. Sie haben Angst, dass ihre Investitionen verloren gehen, weil diese Firma so in einem so großen Maß in der öffentlichen Kritik steht.
Wie im Anfang abgespielten Video hörbar, rufen die betroffenen US-amerikanischen und kanadischen Indigenen dazu auf, vom 23.10. bis 25.10. Protestaktionen auf der ganzen Welt zu veranstalten. Kannst du ein paar Infos zu eurer geplanten Aktion geben?
Ja, also wir sind Teil einer schweizweiten Aktion. Es wird in mehreren Städten in der Schweiz hoffentlich Aktionen geben. Also es ist zumindest geplant, dass in, soviel ich weiß, in Zürich, Genf, Lausanne und Basel Aktionen stattfinden. Unsere Aktion wird vor der Credit Suisse am Bankverein stattfinden. Wir haben auch eine Bewilligung dafür beantragt und diese auch erhalten. Es ist geplant, dass wir uns eine Art Die-In veranstalten werden, also dass man sich hinlegt symbolisch und mit Transparenten auf das Thema aufmerksam macht, mit Flugblättern auf das Thema aufmerksam macht. Und wir werden einen Text verlesen, den die Indigenen verfasst haben, in dem sie erklären, warum diese weltweiten Proteste stattfinden. Und mir ist es auch wichtig zu betonen, dass es ein... dass wir diesem Aufruf folgen, dass es ein weltweiter Aufruf ist und dass es bisher, wenn es wirklich klappt, es ist in weltweit über 40 Städten sind Proteste angekündigt. Das wird der weltweit oder bisher größte internationale Protest sein gegen diese Pipelines.
Die Protestaktion findet heute Mittag vor der Credit Suisse in Basel statt. Weitere Informationen dazu gibt's auf der Facebook-Seite Standing with Standing Rock Basel und wie immer auch auf unserer Homepage info.rabe.ch.
Rabe Info. Kultur.
Kann sich der menschliche Körper in eine Maschine verwandeln? Oder umgekehrt? Und welchen Stellenwert hat das körperliche Geschlecht im Tanz? Das Festival Tanz in Bern beschäftigt sich ab Donnerstag mit viel Tanzkunst, aber eben auch mit wissenschaftlichen Fragen. In Vorträgen und Podiumsgesprächen soll die Rolle des Körpers im Tanz im Zentrum stehen. Silvana Gfeller hat sich an dieses Zusammenspiel von Kunst und Wissenschaft herangetastet.
Stehst du noch mit beiden Füßen auf dem Boden oder steuert der Rhythmus schon deine Bewegungen? Mit diesem Stück Princess untersucht die Künstlerin Isa Jackson den Körper in der Unterhaltungsindustrie. Und damit katapultiert sie uns mitten ins Thema von Tanz in Bern, dem Tanzfestival in der Dampfzentrale. Erstmals gibt es neben den Tanzaufführungen zusätzlich ein Rahmenprogramm. Tanz featuring Wissenschaft sozusagen. Wer verbindet Rhythmus, Musik und Tanz denn schon mit wissenschaftlichen Vorträgen und Podiumsgesprächen? Dr. Fabian Amlinger vom Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung, IZFG, erachtet die Zusammenarbeit von Kultur und Forschung als innovativ und sinnvoll.
Dieses Zusammenkommen von Kunst und Wissenschaft macht hochgradig Sinn. Also sind Inhalte vermitteln auf eine andere Form, also sei das jetzt eben durch Tanz, Performance etc., die aber auch ihre Überlegungen in der Wissenschaft haben, also diese Themen zu übersetzen in ein neues Feld.
Das Festival Tanz in Bern dreht sich heuer um verschiedene Körper und um die Frage, ob man diese überhaupt kategorisieren darf. Diese Frage beschäftigt nicht nur im Tanz, sondern eben auch in der Forschung, meint Fabian Amlinger weiter.
Jetzt auf der Bühnenperformance, was Tanz anbelangt, geht es ganz stark auch um Körper und da ist die Genderforschung natürlich mittendrin. Also das macht enorm Sinn, dass da eine Zusammenarbeit angestrebt wird.
Netzwerke der Stadt Bern nutzen, die Dampfzentrale mit Institutionen aus einem anderen Feld vernetzen. Das war Annelie Binders Ursprungsidee für die Programmerweiterung. Sie ist künstlerische Leiterin des Festivals.
Meine Idee war ganz klar, ich möchte Synergien schaffen. Ich möchte schauen, was gibt's hier in Bern? Bern ist eine grandiose Stadt mit Institutionen, die ich so in einer solchen Dichte noch nicht erlebt habe.
So hat Annelie Binder unter anderem das Institut für Geschlechterforschung in das Rahmenprogramm mit einbezogen. Bei diesen Veranstaltungen können die BesucherInnen Themen aus den Tanzaufführungen vertiefen. Zum Beispiel eben sich mit Körpernormen beschäftigen. Annelie Binder meint,
dieses Normative am Körper beschäftigt uns zum Beispiel auch dann, wenn wir Körper nicht mehr einordnen können. Wenn sie einer Norm, woher kommt die übrigens? Hat die etwas damit zu tun, wie ich meinen Körper empfinde? Wer entscheidet eigentlich über, was schön ist und was nicht? Das sind all diese Fragen. Körper, die da nicht reinpassen, scheinbar, mit denen tun wir uns schwer. Und das auszuloten, das zu hinterfragen, das ist, glaube ich, gemeint, oder das meinen wir, wenn wir sagen, der normative Körper in der Kunst.
Tanz in Bern will nicht nur die Körpernormen hinterfragen, sondern auch die Frage aufwerfen, was Geschlechterrollen im Tanz bedeuten. Und hier kommt wieder die Expertin Fabian Amlinger ins Spiel. Im Podiumsgespräch diskutiert die Genderforscherin mit verschiedenen Expertinnen die zeitgenössischen Geschlechterverhältnisse im Tanz.
Wie wird Geschlecht dargestellt? Welche Stereotypen trifft man vielleicht immer noch an, auch in der Tanzkunst? Aber auch, wo werden solche Stereotypen aufgebrochen? Eignet sich nicht gerade auch dieses Medium Tanz dazu, eben auch Geschlecht mal anders zu verhandeln, andere Körper auch zu sehen als die gängigen Stereotypenvorstellungen?
Die diesjährige Ausgabe von Tanz in Bern will also die gängigen Normen im Tanz kritisch hinterfragen. Gleichzeitig wünscht sich die künstlerische Leiterin Annelie Binder, dass die BesucherInnen einfach mit einem guten Gefühl aus den Vorstellungen gehen. Wie geht das denn, beides gleichzeitig?
Für mich und für viele wahrscheinlich auch entstehen Momente im Leben, die uns über uns selbst hinausweisen. Und das sind diese I-Love-Life-Momente, also diese Momente, wo alles in einem Hier und Jetzt zusammenfällt, wo ich total bei mir bin, gleichzeitig auch sehr befreit bin und einfach in diesem Sein aufgehe. Jetzt kann aber dieses über mich selbst hinausweisen natürlich auch über einen kritischen Zugang passieren. Also das heißt, ich sehe auf der Bühne, ich nenne jetzt mal Jefta van Dinter, Kullberg Ballet, die Eröffnung, Protagonist, der beschäftigt sich zum Beispiel mit Revolution und Evolution des Menschen, mit Isolation und Gemeinschaft. Also ich bin in einem Raum voller Menschen, das kennen wir alle, und fühle mich wahnsinnig alleine. Das verhandelt er auf der Bühne. Und das ist diese kritische Antriggern, dieses, ich habe ein ganz tolles Leben und bin dankbar und zufrieden und liebe mein Leben und die Menschen, die es mit mir gestalten.
Die BesucherInnen sollen Wertschätzung für das eigene Leben spüren und stereotype Vorstellungen des Körpers durchbrechen. Annelie Binder ist überzeugt, dass der Tanz selber die nötige Kraft dazu mitbringt und umso mehr im Zusammenspiel mit dem vielfältigen Programm.
Rollschuhe, Eisbären, Feuerwerk, Lieder, vier Jahreszeiten, Vivaldi, Elton John und ABBA, es ist alles dabei. Also, und das ist die Kraft, und dann schafft der Tanz es, das zu durchbrechen, bin ich ganz überzeugt davon.
Annelie Binder ist Geschäftsleiterin und künstlerische Leiterin des Festivals Tanz in Bern. Bis am 11. November kann in der Dampfzentrale zugeschaut, zugehört und mitdiskutiert werden. Alle Infos gibt's wie immer auf unserer Homepage.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Dienstag, den 24. Oktober. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Das nächste Info gibt es morgen Mittwoch. Dann gibt es hier einen Talk zur Roten Flora in Hamburg. Und außerdem sprechen wir dem Komiker Baldrian über seinen Varieté-Abend, ein Abend zugunsten von Leukämiekranken. Beigetragen zu dieser Sendung haben Silvana Gfeller, Katrin Hiss und Salim Staubli. Mein Name ist Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.